Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Anne, Weihnachten steht vor der Tür und die Weihnachtsmärkte haben schon auf.
Yippie, ich freue mich.
Ich gehe hin wegen dem Glühwein, den mag ich gern.
Und ich wegen dem leckeren Essen.
Und komischerweise, es riecht hier auch nach Glühwein und Spekulatius.
Mm.
Ich glaube, wir haben zwei Expertinnen da. Herzlich willkommen heute mit Bettina Wagner, Lebensmittelchemikerin in der Abteilung Getränke. Die macht da Wein, Weinähnliches, Weinhaltiges, also unsere Expertin für Wein.
Und auf der anderen Seite haben wir die Dr. Carmen Breitling-Utzmann, die uns hier im Bereich Prozesskontaminanten heute unterstützt, aber gleich dazu mehr.
Ja, wir haben Weihnachtszeit und Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt heißt Glühwein. Das ist genau dein Thema, Bettina. Du hast uns ja auch Wein mitgebracht. Was ist denn Glühwein? Was unterscheidet sich denn ein Glühwein von einem normalen Wein?
Ja, ganz wichtig bei einem Glühwein, wie es der Name vielleicht auch schon sagt, also es sollte schon ein bisschen wärmer sein als ein normaler Wein. Wichtig ist aber da dabei, dass man den Glühwein nicht zum Kochen bringt, weil man dann einfach den ganzen guten Geschmack rauskocht und auch den Alkohol. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, was man ja auch rausschmeckt, sind eben die Gewürze. Also er muss eben hauptsächlich Zimt und Nelken enthalten. Aber es darf natürlich auch was anderes drin sein. Also zum Beispiel kann man noch Orangenscheiben oder sowas einlegen.
Okay, aber es muss nach Zimt und Nelken schmecken.
Genau.
Sonst ist es kein Glühwein.
Hauptsächlich nach Zimt und Nelken, genau. Sonst ist es kein Glühwein. Also einfach nur einen normalen Wein nehmen und warm machen, dann ist es noch kein Glühwein.
Okay, ja, Gott sei Dank, stimmt. Wird auch ein bisschen komisch schmecken, so ein warmer, normaler Wein. Aber so ein Glühwein ist im Endeffekt ein ganz normaler Wein, den ich versetze. Das heißt, ich könnte einfach jeglichen Wein dafür nehmen.
Genau, im Prinzip kann man jeden Wein dafür hernehmen. Was wichtig ist, was ganz oft auf den Märkten zumindest falsch gemacht wird, was wir jetzt bei so fertig abgefüllten im Regal nicht haben. Aber es darf halt weder Wasser noch Saft zugesetzt werden. Ansonsten ist kein Glühwein mehr. Und das schmeckt vielleicht ganz gut. Und es ist auch nicht verboten, jetzt in einen aromatisierten Wein oder in so eine Art Glühwein eben Saft zuzusetzen. Dann darf ich es aber, wie gesagt, halt nicht mehr Glühwein nennen. Dann ist halt ein Glühpunsch, ein Rentierglück oder wie auch immer, aber kein Glühwein.
Das wusste ich nicht. Und du hast gesagt, du musst den ja erhitzen, aber beim Erhitzen geht auch der Alkohol auch raus. Muss ich da auch irgendwas beachten?
Genau, also deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, nur erwärmen und nicht kochen. Wenn man so 65, 70 Grad erhitzt, klar, wenn es zu lange im Topf ist, dann geht der Alkohol schon auch verloren. Was ganz wichtig ist, wenn man auch auf dem Markt verkauft, also an alle, die jetzt vielleicht auch in einem Verein sind und dort mal mithelfen bei einem kleinen Weihnachtsmarkt, ganz wichtig, er muss noch 7 Volumenprozent Alkohol haben, ansonsten ist auch kein Glühwein mehr. Und aber aus Erfahrung kann ich auch sagen, wenn der irgendwann nicht mehr seine 7 Volumenprozent hat, dann ist das eher das kleinere Problem, dann schmeckt er auch total verkocht und bitter.
Okay, du hast uns tatsächlich so einen verkochten Wein hier mitgebracht. Welche von den Gläsern wissen das? Okay.
Die dunkleren.
Also, genau, also man sieht es zum Teil schon, dass sie ja, so ein bisschen dunkler und bräunlicher werden.
Also ich mir zur Beschreibung, der eine ist ein schöner, klarer, heller Weißwein. Ich als Laie sage das jetzt. Riecht auch wie ein Wein. Und das andere ist schon richtig so honigfarben, noch dickflüssig und da schwimmt auch schon Zeug drin rum. Sieht gar nicht mehr so lecker aus. Ist es häufig der Fall, dass wenn wir so einen Glühwein bekommen als Probe, dass das so ausschaut?
Ja, das kommt drauf an. Also inzwischen bei den größeren Märkten hat es jetzt dann doch Einzug gehalten. Es gibt so ähnlich, wie man es eben aus der Küche kennt, so boilerartig Durchlauferhitzer, gibt es auch eben für den Lebensmittelbereich. Das heißt, da bleibt der Glühwein einfach in seiner Originalverpackung und wird dann nur beim Abzapfen sozusagen kurzzeitig erhitzt. Da sehen wir das dann nicht so. Jetzt natürlich bei kleineren Märkten, wenn in einem offenen Topf gekocht wird, da haben wir es dann schon öfter. Also von daher ist auch unsere Empfehlung tatsächlich bei kleineren Märkten, wenn ich jetzt das nur ein, zwei Mal im Jahr mache und deswegen jetzt nicht so wahnsinnig viel investieren will und so einen Durchlauferhitzer mir anschaffen möchte, dann am besten einfach mit zwei Kochplatten arbeiten und mit zwei Töpfen und eben den einen Topf leer verkaufen und gleichzeitig dann parallel eben schon den anderen aufsetzen, damit er auch warm ist, wenn der erste Topf leer ist. Also ganz schlecht in dem Sinne ist immer wieder nachgießen, weil alles, was von Anfang an drin ist, verkocht einfach wahnsinnig und gibt dann auch keinen guten Geschmack.
Wenn ich den Wein so lang koche und du sagst, der Geschmack ändert sich da auch noch sonst irgendwas inhaltsstofftechnisch, ist der dann vielleicht tatsächlich nicht mehr so gut? Einfach nur, oder schmeckt er einfach nur nicht mehr?
Ja, so schädlich in dem Sinne, was entsteht beim Erhitzen, nicht unbedingt. Wir haben tatsächlich einen Indikatorstoff, sage ich jetzt einfach mal, das wir messen können, das HMF, das Hydroxymethylfurfural. Das ist einfach ein Stoff, der beim Erhitzen entsteht. Und da können wir dann, das messen wir tatsächlich auch, wenn wir sagen, er schmeckt schon ein bisschen auffällig. Und man kann davon ausgehen, in einem gut erhitzten Glühwein findet man so unter 10 Milligramm pro Liter. Und bei denen, die dann richtig so bitter und verkocht schmecken, also der Spitzenreiter hatte tatsächlich mal fast 200 Milligramm pro Liter von diesem Stoff drin.
Das ist natürlich ordentlich.
Gesundheitsschädlich ist der noch nicht. Was
spielt der Alkohol eine größere Rolle, nämlich?
Genau. Also deswegen in guten Glühwein in Maßen genossen, ja, in Massen sollte man es einfach vom Alkohol her sowieso schon nicht.
Spielt es dabei eine Rolle, ob ich jetzt einen weißen oder einen roten Glühwein habe oder ist das identisch?
Das spielt da eigentlich keine Rolle. Also da geht es tatsächlich einfach nach Geschmack, was einem lieber ist.
Und wenn ich jetzt mir überlege, dass ich auf dem Supermarkt für einen Euro ein paar Cent einen Glühwein kaufen kann, kann ich mir vorstellen, es muss jetzt nicht der beste Wein sein, der hier in diesen Glühwein verarbeitet wird. Oder kann man das überhaupt gar nicht so sagen?
Nicht unbedingt. Man kann tatsächlich auch Glück haben mit so einem günstigen Wein. Man kann aber tatsächlich auch Pech haben. Also generell kann man schon sagen, es wird jetzt in dem Glühwein nicht der Spitzenwein drin sein, den man auch gut als Premiumwein so verkaufen kann. Aber es ist dann doch bei den ganz großen Herstellern so, dass es wirklich auch von Charge zu Charge unterschiedlich schmecken kann. Also dann hat man den einmal gekauft und fand den gut und beim nächsten Mal schmeckt er einem überhaupt nicht. Was man schon sagen kann, wenn man jetzt hier so die Winzerglühweine aus der Region, einfach von den Weingütern, von den Genossenschaften, die man vielleicht sowieso schon kennt, da kann man schon davon ausgehen, es steht ja ihr Name immerhin drauf, da werden sie schon eine halbwegs gute Grundqualität verwenden und eben nicht das, was sie so auch schon nicht mehr als Wein anbieten würden.
Okay, klar. Du hast uns nicht nur den Wein mitgebracht, sondern ich sehe hier auch, du hast uns einen eigentlich recht hübsch ausschauenden Kupferkessel mitgebracht. Ich nehme an, das ist die Art und Weise, wie ich den Glühwein besser nicht erhitzen sollte.
Genau, du hast ganz richtig gesagt, besser nicht so erhitzen. Es schaut zwar total hübsch aus und irgendwie hat es auch was Nostalgisches, aber man muss tatsächlich sagen, einfach die Inhaltsstoffe von Glühwein, Alkohol, ich habe die Fruchtsäuren drin, dann kommt auch noch Hitze dazu, ist super, um das Material anzugreifen. Und bei dem Topf, den ich jetzt mitgebracht habe, sieht man tatsächlich noch, wir haben da ein bisschen Glühwein drin gekocht. Man sieht einfach noch den Füllrand und kann da davon dann ausgehen, alles, was nicht mehr so aussieht wie das, was über dem Füllrand ist, das ist jetzt in dem Glühwein drin. Möchte man wahrscheinlich eher nicht haben.
Und das heißt, ich habe dann tatsächlich dann Schwermetalle aus dem Kessel in meinen Glühwein überführt.
Genau. Und das sollte man dann vielleicht lieber nicht trinken. Also vor ein paar Jahren hatten wir tatsächlich auch einen Fall, da wären anderthalb Tassen von dem Glühwein dann schon gesundheitsschädlich gewesen. Und das möchte man dann vielleicht doch lieber vermeiden.
Da gibt es bestimmt eine Geschichte dazu. Wenn das mal ein Fall war, der so auffällig ist, dann ist meistens eine Geschichte dahinter. Stimmt das?
Genau, also die Geschichte dahinter war tatsächlich, dass eben ein Betreiber Kupferkessel verwendet hat. Dann hatten wir zu hohe Kupferwerte drin. Die waren, ja, sie waren über dem Grenzwert, aber das war noch nicht das, was dann zu den anderthalb Tassen und gesundheitsschädlich geführt hätte. Und der war dann auch ganz einsichtig und hat gesagt, er lässt sich für das nächste Jahr was Neues einfallen und hat das zu einem, in Anführungsstrichen, professionellen Verzinner gegeben, der eben damit geworben hat, dass er Kupferkessel ganz toll verzinnen kann, damit das eben dann nichts mehr ausmacht und man da ruhigen Gewissens seinen Glühwein drin kochen kann. Und leider hat dieser professionelle Verzinner alte Orgelpfeifen aufgekauft. Und in den alten Orgelpfeifen, die bestehen eben nicht nur aus Zinn, sondern leider war da auch ganz schön viel Blei drin. Und das hat der Glühwein mit seinen Säuren und Hitze und Alkohol super rausgelöst. Und dann hatten wir eben ganz viel Blei drin im nächsten Jahr.
Das hört sich extrem lecker an. Dann vielleicht doch lieber der alkoholfreie Glühwein. Gibt's das?
Jein, also ich darf es dann eben auch nicht Glühwein nennen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es muss ja mindestens 7 Volumenprozent Alkohol haben. Dementsprechend kann es in dem Sinne keinen alkoholfreien Glühwein geben, aber es ist genauso, machen darf ich es schon, ich darf es dann nicht so nennen. Also so ähnlich wie eben vorhin mit dem, ich kann Saft dazu tun, darf es dann nicht mehr so nennen als alkoholfreier Glühpunsch. Zum Beispiel wäre gar kein Problem, so zu verkaufen.
Und das dürfen dann auch die Kinder trinken oder ist da überhaupt kein Alkohol drin?
Also wenn es alkoholfrei ist, muss es tatsächlich unter 0,5 Volumenprozent Alkohol haben. Im Endeffekt so wie bei Fruchtsaft auch. Also wissen ja auch viele nicht, selbst bei Fruchtsaft kann eine ganz kleine Menge Alkohol eben drin sein, natürlicherweise. Ich bezweifle allerdings, dass die Kinder den Geschmack mögen würden. Also es war halt tatsächlich ein Wein und es hat halt immer noch diesen Geschmack, dieses bisschen herbere, bittere. Mhm. Von daher vielleicht da einfach doch lieber gucken, ob es einen Kinderpunsch gibt, der dann eben aus Saft und Gewürzen besteht.
Das glaube ich auch. Ich meine, Alkohol ist nicht gut und ich weiß nicht, ob es am Glühwein lag. Also ich habe manchmal den Fall, dass ich tatsächlich nach 2 Gläschen Glühwein Kopfschmerzen habe. Da frage ich mich, ist es der Wein, der so schlecht war oder ich in der Tagesform oder aber, weil das Ganze mit so viel Zucker versetzt wird?
Was auch der Fall sein könnte tatsächlich, je nachdem, wie der Glühwein abgefüllt wurde, was wir da auch haben, wenn es Weihnachtsmärkte, große Märkte sind, ist es ganz oft in größere Gebinde abgefüllt, also in größere Verpackungen. Und da ist es schon so, der soll ja ein bisschen länger halten, als wenn man da jetzt so einen Liter Tetrapack für sich hat. Und da wird tatsächlich, man darf ja Schwefeldioxid zusetzen, eben dass das nicht so schnell verdirbt. Und die größeren Gebinde, dass die einfach vielleicht auch 1, 2, 3 Tage, wenn sie offen sind, nicht, ich sag mal, schlecht werden, in Anführungsstrichen. Da geht man dann schon in Richtung des Grenzwertes. Also wer da empfindlich ist, das kann tatsächlich sein, dass man vielleicht aufgrund dessen dann Kopfschmerzen bekommt. Mit einem Grund, warum ja Sulfite bei Wein und auch bei Glühwein angegeben werden müssen,
okay,
als Allergen.
Das heißt, es ist nicht nur beim Glühwein theoretisch ein Thema, sondern auch beim Wein selber auch schon. Natürlich,
genau.
Dann, weil der wird genauso behandelt. Ja. Vielen Dank. Ach, da fällt mir noch ein. Eins habe ich noch. Wenn ich jetzt zu Hause einen Glühwein mache, worauf achte ich und wie mache ich es am besten?
Einen guten Grundwein nehmen, der mir selber persönlich schmeckt. Und dann einfach darauf achten, Gewürze würde ich eher darauf achten, einfach auch einen guten Zimt zu kaufen. Und auch Orangen, wenn ich Orangenscheiben reintun möchte, eben die sollten auch nicht behandelt sein. Und dann tatsächlich einfach so kurz wie möglich erhitzen. Also wenn man es auch für sich und für ein Fest macht, vielleicht am besten einfach mal erhitzen im Topf und dann aber umfüllen in zum Beispiel eine Thermoskanne oder in kleineren Mengen mehrmals am Abend erhitzen und eben nicht dieses stehen lassen und 4, 5, 6 Stunden warm halten auf der Platte. Dann geht einfach der, wie wir es vorher schon hatten, der Geschmack verloren und es schmeckt dann einfach wie so verkochte Marmelade und bitter.
Ganz herzlichen Dank für die
Tipps. Ich freue mich jetzt schon auf den ersten Glühwein in diesem Winter. Mal schauen, wann es soweit ist. Bettina, vielen Dank.
Gerne.
Aber unser Weihnachtsmarkt, der hat ja auch noch andere Leckereien zu bieten. Anne, was siehst du da?
Oh, ganz lecker. Spekulatius. Die Carmen ist da. Das hat was zu bedeuten.
Ja, die Carmen ist unsere Expertin, wenn es um Prozesskontaminanten geht hier am Amt. Seit vielen, vielen Jahren beschäftigt sie sich damit, also weiß absolut Bescheid. Und jetzt muss ich echt mal dumm fragen, was hat ein Spekulatius mit irgendwelchen Kontaminanten zu tun?
Naja, du hast ja schon gesagt, Prozesskontaminanten. Also Prozess, das ist immer was, was ja im Entstehen ist. Und hier im Speziellen sind es Kontaminanten, die einfach bei der Zubereitung von dem Lebensmittel entstehen. Also die kommen jetzt nicht von außen rein, wie dieses Blei in den Glühwein, wovon wir es gerade haben, sondern die entstehen, wenn du dir dein Lebensmittel zu Hause oder auch in der Fabrik oder sowas hergestellt wird. Und wenn wir uns jetzt so die Spekulatius anschauen, da könnte eben Acrylamid drin sein. Das hat vielleicht der eine oder der andere schon mal im Zusammenhang mit Pommes gehört. Und Acrylamid kann eben entstehen aus ganz normalen Stoffen, die in den Ausgangsprodukten drin sind, also zum Beispiel aus einer Aminosäure, das ist einfach ein Eiweißbaustein, und bestimmten Zuckern in dem, was man jetzt beim Backen zusetzt. Und dann, wenn man dann eben höhere Temperatur anwendet, die man halt beim Backen braucht und auch um einen guten Geschmack, um diese Aromen zu erzeugen, das ist nämlich leider so ziemlich die gleiche chemische Reaktion, die abläuft, dann bekomme ich eben Acrylamid.
Das heißt, ich kann das gar nicht vermeiden, auch wenn ich mich noch so anstrenge.
Nicht komplett. Also es gibt Möglichkeiten, das zu minimieren, zum Beispiel indem ich eben meine Kekse nicht zu dunkel und zu trocken und zu hart backe. Oder indem ich bestimmte Backtriebmittel vermeide, wie zum Beispiel bei den Lebkuchen, dass ich eben dieses Hirschhornsalz, chemisch genannt Ammoniumbicarbonat, dass ich das nicht einsetze.
Aber das wird eingesetzt, ich glaube, ganz besonders bei solchen Weihnachtsbäckereisachen, oder?
Genau, also das wird industriell schon gerne genommen, gerade bei Lebkuchen, weil das so eben auch eine Art spezifischen Geschmack, also so diesen typischen Lebkuchengeschmack auch nochmal besser rausbringt. Aber man muss es halt, sagen wir mal so, wenn das jetzt eine große Firma macht, die hat da eine ziemlich gute Prozesssteuerung. Also die weiß schon ganz genau, auf welche Temperatur kann ich das erhitzen. Die muss auch immer messen, wie viel Acrylamid mit drin ist in ihren Lebensmitteln. Und die können das steuern, auch den Zusatz, wie viel sie zusetzen, wie heiß es machen. Aber wenn ich es halt zu Hause in meinem Ofen mache, dann habe ich einfach nicht so diesen Überblick über den Prozess und muss vielleicht einfach auch ein bisschen vorsichtiger dabei sein.
Und es passiert auch bei den Pommes, weil ich mag die Pommes, wenn sie ganz besonders knusprig sind.
Genau, das passiert auch bei den Pommes. Die haben nämlich ganz viel von dem Asparagin, also von dieser einen Aminosäure, die man eben als Ausgangsbaustein braucht. Und da sollte man nach Möglichkeit halt auch darauf achten, dass man die Pommes nicht zu dunkel macht. Und vielleicht auch, wenn man sich jetzt, wenn man gerade auf dem Weihnachtsmarkt oder so ist, denkt, ja, ich will jetzt gerne zu meinem Glühwein noch ein Schälchen Pommes, dass man da schaut, dass man vielleicht die nicht die dunkelsten sich aussucht. Unterschied ist auch zum Beispiel die jetzt sehr beliebten Süßkartoffelpommes. Die haben nämlich noch deutlich mehr Acrylamid als die aus herkömmlichen Kartoffeln.
Das untersucht ihr alles und könnt da auch deswegen sagen, Süßkartoffel hat, keine Ahnung, doppelt so viel?
Wie viel, ja, zum doppelt bis dreifach so viel zum Teil als die herkömmlichen. Was auch daran liegt, dass bei herkömmlichen ist, hat man schon einfach ganz viele Experimente gemacht. Also die Hersteller vor allem, wie kann ich denn das entsprechend minimieren, das Acrylamid? Und bei Süßkartoffeln, das ist halt noch ein relativ neues Produkt, also ein paar Jahre jetzt erst, hat, wie der Name schon sagt, viel mehr Zucker als eine herkömmliche Kartoffel. Und das ist halt so ein Beschleuniger für die Acrylamidbildung.
Aber warum ist das Acrylamid eigentlich nochmal problematisch?
Weshalb wollen wir das nicht drin haben?
Ja, genau.
Das ist ein Stoff, in Tierversuchen hat sich der eben als krebserregend erwiesen und auch gentoxisch, also schlecht für die DNA. Ja, ganz toll, genau. Hat jetzt bei Humanstudien, also sprich, indem man Menschen gefragt hat, was essen sie denn alles, ob sie jetzt besonders viel Pommes essen oder Kekse oder so, noch keinen direkten Zusammenhang festgestellt zwischen dem Verzehr von besonders acrylamidhaltigen Lebensmitteln und bestimmten Krebserkrankungen. Aber es gibt doch deutliche Hinweise darauf, dass es zusammenhängen kann. Und von daher geht man nach dem sogenannten ALARA-Prinzip vor. Das heißt auf Englisch as low as reasonable achievable. Also den Acrylamidgehalt ganz vermeiden kann ich es ja nicht, sonst habe ich auch keine Aromen mehr in dem Lebensmittel. Einfach so niedrig wie möglich zu halten. Und eben nach vernünftigem Maß, nach vernünftiger Einschätzung.
Stell dir vor, wir müssten unsere Pommes jetzt in Wasser kochen.
Wie schrecklich.
Ja, nee, wird das auch möchte ich mir auch nicht vorstellen. Dann, oder auf Spekulatius verzichten.
Das geht nicht.
Das nee, geht echt so nicht. Es riecht wirklich gut. Okay, aber Kekse, da ist viel drin. Wo ist noch drin?
Also so die üblichen Verdächtigen, wo viel Acrylamid mit drin ist, ist einmal, wie du schon sagst, die Kekse, Pommes, Kartoffelchips, Gemüsechips ziemlich sehr viel. Brot kann es theoretisch entstehen, aber vor allem in der Kruste, also da ist es eher moderat. Ich finde es auch in Kaffee, also Röstkaffee, Kaffeeersatzprodukte, da kann man ganz schön viel davon finden. Ja, das sind so die üblichen. Also alles, was so stärkehaltig ist, also wo Zucker und Stärke drin ist, das ist so mein einer Grundbaustein. Und der andere ist eben, ich brauche einen gewissen Eiweiß und das sind vor allem pflanzliche Eiweiße. Also es entsteht jetzt weniger, wenn ich mir einen Burger brate oder sowas. Eben vor allem, wenn ich pflanzliche Eiweiße habe, Zucker dazu und das Ganze backe, röste, frittiere. Ja.
Ja, wenn man sich das mal vor Augen hält, das sind ziemlich viele Produkte eigentlich davon betroffen.
Und ziemlich viele leckere Produkte. Das ist so das, was man so halt gern. Gekochtes Gemüse hat es in der Regel nicht. Fast.
Okay.
Man findet es in bestimmten Olivenkonserven. Also gerade in den, kommen wir jetzt irgendwie so ein bisschen weg vom Weihnachtsmarkt. Ist das
ja,
okay?
Ja,
natürlich.
Klar. Also weiß ich, wir reden jetzt auch, ja, nee. Ich habe auch Olivenkonserven.
Olivenkonserven, genau. Und zwar sagen dir die sogenannten geschwärzten Oliven was?
Ja, habe ich schon gegessen.
Also, dass man sagt, der grüne, also das sind die grün geernteten, man hat so reife, also die sind dann eher so lila, bräunlich. Kalamata-Oliven fallen da zum Beispiel drunter. Das sind die normalen schwarzen Oliven. Und dann kennt ihr vielleicht noch so diese dunklen, festen, glänzenden. Die erhält man, indem man grüne Oliven erntet. Und dann so einem bestimmten Schwärzungsprozess unterzieht. Also man setzt die Luft an, bläst Luft durch und dann oxidiert das und wird schwarz. Und dann muss man noch so Eisensalze zusetzen, damit es auch schwarz bleibt. Also darum kann man es, wenn man es jetzt im Supermarkt isst, am Zutatenverzeichnis erkennen, wenn irgendwas mit Eisen draufsteht. Und bei diesem Oxidationsprozess und nachher werden die ja noch sterilisiert, um sie haltbar zu machen, entsteht richtig viel Acrylamid. Obwohl es eigentlich kein so ein typisches stärkehaltiges Produkt ist, da muss es noch irgendeinen anderen Bildungsweg geben, den man aber bislang noch nicht so richtig rausgefunden hat. Aber die können auch in der Höhe von Pommes gut Acrylamid
essen. Ich finde, auf den Weihnachtsmärchen gibt es ja halt alles Mögliche. Zuerst mal und so auch Oliven, deswegen können wir auch gerne über die Oliven da hier sprechen. Also auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ja wirklich viele Produkte, die potenziell Acrylamid bilden. Gibt es dann auch Proben, die direkt vom Weihnachtsmarkt kommen und auf Acrylamid untersucht werden?
Genau, also wir bekommen jedes Jahr von verschiedenen Weihnachtsmärkten diverse Proben rein. Also gerade viel so Kartoffelprodukte wie Kartoffelrösti, Pommes, die Süßkartoffelpommes, aber auch Lebkuchen wird ja auch auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, Kekse. Also das untersuchen wir jedes Jahr regelmäßig.
Und ist es noch auffällig oder ist es eigentlich mittlerweile gut im Griff?
Also was relativ selten auffällig ist, sind Kekse aus dem Handel, also aus den normalen großen Supermärkten. Auf den Weihnachtsmärkten ist es zum Teil die selbst hergestellten Lebkuchen, die können schon. Also normale so Gutzle, wie man in Schwaben sagt, normale Plätzchen eigentlich eher weniger. Aber so Lebkuchen, die traditionell sehr trocken mit Hirschhornsalz hergestellten, da haben wir zum Teil schon noch Überschreitungen. Und öfter mal bei so Kartoffelpuffer, weil die werden auch so aus Kartoffeln hergestellt, oft sehr dunkel, knackig gebraten. Da haben wir auch mal ganz gute Acrylamidgehalte.
Carmen, kann ich denn für zu Hause was beachten, wenn ich jetzt selber Plätzchen backe oder Lebkuchen?
Kannst du auf jeden Fall darauf achten, dass du, wenn du Lebkuchen machst, dass du eben kein Hirschhornsalz verwendest, sondern ein anderes Backpulver. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Und dass du beim Backen nach Möglichkeit drauf schaust, dass dir die Plätzchen einfach nicht zu dunkel werden. Das sagt immer vergolden statt verkohlen bei Acrylamid. Und wenn jetzt zu Hause Pommes oder so machst oder auch wenn du jetzt einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, wie wenn ich jetzt vom Verein nicht nur Glühwein, sondern vielleicht auch Pommes anbiete, da wäre es eben auch wichtig, dass ich mich eben an die Packungsanweisungen halte, die eigentlich jede Pommespackung haben muss. Also dass ich da jetzt nicht länger die erhitze im heißen Fett als nötig und dass ich auch nicht über eine Temperatur von 175 Grad gehe von meinem Frittieröl und das auch zu Hause nicht mache, weil danach geht es sehr stark in die Höhe. Das wären so die hauptwichtigsten Tipps eigentlich.
Super, vielen Dank.
Ja, sehr brutal. Also wenn ich das so höre, habt ihr zu Weihnachten in der Weihnachtszeit richtig viel zu tun. Da werden Glühweine untersucht, auf der anderen Seite werden Plätzchen und Pommes untersucht. Ist es dann eine der Zeiten, wo ihr am meisten zu tun habt?
Ja, schon. Also Weihnachten ist tatsächlich bei uns mit Hochsaison. Langweilig wird es uns nicht. Also so die besinnliche Adventszeit, in der man alles so ein bisschen auslaufen lässt, hat unsere Abteilung eigentlich nicht.
Nee, definitiv nicht. Also da sind wir gut beschäftigt. Weil es ist ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel die Weihnachtsmärkte die Proben gebracht werden, möchten ja auch die Lebensmittelkontrolleure schnell Rückmeldung haben, solange vielleicht der Weihnachtsmarkt noch läuft.
Genau, es macht ja keinen Sinn, wenn wir die Ergebnisse dann 6 Wochen später rausschicken oder erst im Januar oder Februar, dann manche...
Dann ist der Glühwein getrunken, der Weihnachtsmarkt geschlossen.
Und die Plätzchen gegessen.
Ja, stimmt, da fällt mir ein, wie oft passiert denn das eigentlich, dass jetzt so ein Glühwein beanstandet wird? Und sagt, der muss ja nicht 7% Alkohol haben, der darf nicht überhitzt worden sein. Habe ich da wohl Beanstandungsquoten oder wie ist denn das?
Ja, es kommt schon vor. Also, dass wir tatsächlich jetzt noch so Metalle drin finden, 1 bis 2 im Jahr, dass jetzt mal der Alkoholgehalt nicht eingehalten wurde, sind auch so 4, 5 Stück, würde ich sagen, was ganz oft tatsächlich noch vorkommt, die Kontrolleure, da bitten wir sie auch immer drum, die bringen uns dann eigentlich auch immer den kalten Glühwein, einfach aus dem Originalgebinde, Flasche, Packung, wie auch immer, und ein Foto von der Kennzeichnung. Und sie bringen uns auch die dann erhitzt wurden, weil dann können wir nämlich auch sagen, naja, war jetzt sozusagen das Originalprodukt, das der Standbetreiber gekauft hat, schon schlecht. Also was heißt schlecht, aber hat da schon was nicht gestimmt? Könnte ja auch sein, da war der Alkohol auch schon nicht hoch genug. Oder kam das tatsächlich dann eben durch das unsachgemäße Erhitzen am Stand? Und dadurch in dem Sinne ist bei uns jede Probe, sind eigentlich 2 Proben. Und was wir schon öfter haben, ist tatsächlich, dass einfach auch die Kennzeichnung am Stand nicht gepasst hat. Dann wird eben doch noch mal mit Saft selber verfeinert und als Glühwein verkauft. Oder es wird eben das Allergen, die Sulfite werden nicht angegeben. Was auch ganz oft vorkommt, sind, was es eigentlich auch nicht geben darf. Ich darf einen Glühwein auch nicht mit Alkohol versetzen. Und man sieht eben ganz oft diesen Glühwein mit Schuss. Also auch dann darf es eigentlich nicht mehr Glühwein heißen. Das sind dann tatsächlich so die Hauptbeanstandungen, jetzt wirklich was wirklich gesundheitsschädliches, mal abgesehen von zu viel Alkoholkonsum, haben wir aber zum Glück tatsächlich echt selten.
Und das ist dann aber auch nicht mehr eure Aufgabe zu überprüfen, wie viel Glühwein die Leute getrunken haben, nehme ich an. Apropos, wenn dann Weihnachten ist und da die Glühweine kommen, dann kannst du ja jeden Tag Glühwein kosten, oder? Ist doch gar nicht mal so schlecht. Und du Kekse auch nicht verkehrt.
Also ich mag meinen Job echt und es macht auch richtig Spaß, es ist vielfältig, aber man muss sich natürlich auch vorstellen, ich kriege ja nicht den schönen, warmen Glühwein und das Feeling von dem Weihnachtsmarkt drumherum, sondern ich kriege ja die Proben, die vor 1 oder 2 Tagen abends mal warm waren, in einem Plastikbecher abgefüllt und fange dann morgens um 7:30 an und verkoste die Glühweine. Also vor allem, wenn dann so ein Verkochter dabei ist, dann ist manchmal echt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Da habe ich's, wenn Kekse reinkommen, schon ein bisschen besser, weil die sind in der Regel ja noch schön knackig und lecker. Nur so, ihr könnt euch vorstellen, wir kriegen ja nicht nur Kekse, sondern auch die Pommes vom Weihnachtsmarkt und die kommen auch nicht am gleichen Tag und so die Pommes, kalten Pommes von gestern, wird's dann auch nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Ah, okay. Hört sich auf den ersten Blick deutlich schöner an, als es dann in Wirklichkeit ist. Vielen herzlichen Dank für 2 super spannende Themen, Wein und Pommes. Oder Spekulatius, könnte man sich häufiger mit beschäftigen.
Das denke ich auch. Vielen Dank auch von mir und wir wünschen euch jetzt eine tolle Vorweihnachtszeit.
Ja, ein schönes Fest und dann bis bald.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.